Ihr erinnert euch vielleicht, letzten Sonntag ging es um die Frage, war so ein bisschen Biologie, Metamorphose, was bedeutet das, wie funktioniert das, was bedeutet es für das Leben in der Nachfolge Jesu? Und der Text aus dem Römerbrief war, lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures Denkens. Und durch diese Erneuerung des Denkens erfahren wir etwas von dem, was Glauben Flügel verleiht. Manche haben es mit theoretischen Formulierungen nicht so sehr und deswegen finde ich es oft ganz hilfreich, mal so ein Bild einzuflechten. Und das war das Bild von dem Ei, das im Nest liegt, das aber herausschlüpfen soll, um zum Vogel zu werden. Und das ist seine Bestimmung, zum Flug zu finden. Und deswegen will ich da heute fortsetzen mit der Frage, nämlich, was verleiht deinem Glauben Flügel? Wir haben diesen Trailer gesehen. 454 wurde Augustinus geboren in Hippo, also in Algerien. Und bevor Augustinus Christ wurde, fehlte diesem Mann praktisch jedes Gefühl, jedes Mitgefühl für andere Menschen. Das war auch etwas, was damalige Zeit auszeichnete oder prägte. Vielleicht würden wir sagen, das ist heute auch wieder so. Viele Menschen haben kein Mitgefühl für andere. Und bei Augustinus äußerte sich das darin, dass er jedem Rock hinterherlief, so kann man das ganz einfach sagen. Und das andere, was sein Leben ausmachte, auf jeder Party der Stadt war er zu Hause. Also der ließ wirklich nichts anbrennen, der nahm alles mit, das war so ein richtiger Lebemann. Und als er dann Christ wurde, dann verloren diese Eigenschaften oder diese Lebensformen, diese Freuden, die bisher für sein Leben so bestimmt war, verloren für ihn jeglichen Wert. Und fortan hat sich Augustinus dahin entwickelt, immer kontemplativer zu werden. Ein Wort, das derzeit auch ein bisschen durch unsere Gemeinde geistert. Also Kontemplation ist, ich besinne mich auf Gott, ich ziehe mich zurück in die Stille, ins Gebet, ich richte mein Denken, mein Sinn auf Gott, Vater, den Sohn und den Heiligen Geist aus. Und dann stieß Augustinus, das ist seine Bekehrungsgeschichte, die er beschreibt in seinen Bekenntnissen. Er hat also ein ziemlich umfangreiches Buch über sein Leben geführt, in dem man all das aus seiner Lebensgeschichte nachlesen kann, was ich so kurz skizziert habe. Und dann stieß er eines Tages, so schreibt er, hörte er ein Kinderlied singen, von einem Mädchen, einem Kind, das dieses Lied sang. Und der Kehrreim des Liedes war, komm und lies. Und dann hat Augustinus, seine Mutter war entschiedene Christin, die Bibel genommen und einfach aufgeschlagen und er fand folgende Worte aus dem Römerbrief. Wir wollen so leben, wie es zum heiligen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage mehr. Keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht mehr eure selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Und dieser Bibelvers hat in Augustinus ein Gewitter ausgelöst, eine vollkommene Lebensveränderung. Das war das, was seinem Glauben Flügel verlieh. Und Augustinus war der Überzeugung, dass man mit Vernunft allein den Menschen nicht befreien kann und auch nicht sehr überzeugen kann, sondern er sagt, für die allermeisten Menschen muss die Autorität dazu kommen, so wie er das eben erlebt hatte, die Autorität des Wortes Gottes, das spricht und dann verändert das Menschen und für ihn wichtig, die Autorität der Kirche. Einige hundert Jahre weiter, 1225, wurde Thomas von Aquin geboren. Und Thomas von Aquin ist wohl der größte theologische Denker, der jemals auf dieser Erde war. Also wenn du nicht glaubst, dass einer noch Apostel Paulus toppen kann, Thomas war's. Thomas von Aquin hat ein ganz umfangreiches Werk geschrieben und wer heute Theologie studiert, kommt an Thomas von Aquin einfach nicht vorbei. Auf jeden Fall niemand, der systematische Theologie liebt. Denn Thomas von Aquin hat den Glauben versucht, gedanklich zu erfassen. Und sein Anliegen war, Menschen den Glauben durch die Vernunft zu vermitteln. Und er setzte bei der Philosophie des Aristoteles ein, die damals total en vogue war, und hat von daher den Glauben entwickelt und systematisch beschrieben. Und seine Gedanken, die des Thomas von Aquin, die erleuchten im Grunde heute noch jedes Studentenzimmer eines Theologiestudenten. Also sein Anliegen, christlichen Glauben intellektuell durchsichtig machen, Argumente für den Glauben finden. Thomas war davon überzeugt, dass man den Glauben vernünftig einsichtig machen kann, wenn man nur ausreichend nachdenkt. Sein Anliegen war, die Gebildeten seiner Zeit zu erreichen. Und dieser Herzenswunsch, der verlieh ihm Flügel, seinem Glauben Flügel. Anders als Augustinus war Thomas von Aquin der Überzeugung, dass die Autorität einer Kirchenführung allein nicht genüge, um Menschen zum Glauben zu führen und sie vom Glauben zu überzeugen. Damit widersprach er Augustinus. Und er sagte, wichtig ist, dass die Menschen lernen, über ihren Glauben nachzudenken, Argumente und Gründe zu finden, also die Ergebnisse eines strengen systematischen Denkens. Zwei Männer unterschiedlicher Jahrhunderte, beide absolut prägend für den christlichen Glauben. Und ich kann dir versprechen, vieles, was du denkst, haben die beiden auch schon gedacht. Du weißt es nur nicht. Was verleiht, ist meine Frage, deinem Glauben Flügel? Wie entwickelst du deine geistliche Flugfähigkeit? Und dazu lese ich die Verse 8 bis 10, die ihr vor euch habt auf diesem Manuskript. Fortsetzung des Textes, den wir eben gelesen oder gehört haben. Und Vers 8 heißt es, jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Was sollen wir denn ablegen? Zorn, Wut und Bosheit. Kein Wort soll über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und ihr habt den neuen Menschen angelegt, so wie ein neues Kleid. Der Schöpfer hat ihn nach seinem Bild erneuert, damit er zur Erkenntnis gelangt. Paulus ist das offensichtlich sehr wichtig. Ein Glauben, der sich nicht auf Autorität gründet, Augustinus. Ein Glauben, der sich nicht auf Vernunft gründet, Thomas von Aquin, sondern Paulus schreibt hier, für den Glauben ist ebenfalls, möchte ich sagen, genauso wichtig, entscheidend, dass er praktische Konsequenzen hat. Christen machen einen Unterschied durch die Praxis ihres Handelns. Da war Augustinus ganz nah dran, Praxis des Handelns. Unsittlichkeit, Unzucht, unreinliche Leidenschaften, Lust auf Böses. Vers 5 in unserem Predigttext, das hat Augustinus bestimmt. Und dann kam es zu dieser Veränderung in seinem Leben, wo er sagt, Mensch, Glaube muss praktische Konsequenzen haben, dass erkennbar und spürbar wird, hier hat sich eine Verwandlung in meinem Leben vollzogen. Christen machen einen Unterschied. Wir lernen nicht anders, mit Gottes Willen umzugehen als so. Also es gibt ja diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Steht nicht in der Bibel, ist aber sehr wahr. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der neue Mensch, die neue Schöpfung, den ihr anzieht wie ein Kleid. Dann und wann gehe ich Kleider kaufen. Ist nicht so oft, aber mache ich. Und dann gehe ich in den Laden rein. In Böker gab es früher in Dortmund C&A, wo man so hingeht, was man sich so leisten kann. Und dann gehst du da rein und dann bin ich erstmal erschlagen, weil das überfordert mich. Da stehen jede Menge Größen. 42, 46, 48, 50, 109, 102 und ich denke, Und dann gehe ich an diese ganzen Dinge ran und ziehe mir das eine Sakko an und das andere und das dauert und nichts passt. Um herauszufinden, was passt, brauche ich eine Norm. Wenn ich meine Größe weiß, dann kannst du an den Ständer gehen, gehst die Zahlen durch und sagst, das könnte passen. Dann ziehst du das Ding an und stellst fest, also ganz passt es nicht, die fallen alle wieder im Schnitt anders aus. Dann gehst du zu den Verkäufern und ziehst das an, das schlabbert an dir rum, der sagt, boah, das steht Ihnen aber gut. Du sagst ja, aber irgendwie zwickt es so ein bisschen. Naja, da haben wir noch was anderes, nehmen Sie mal den Hersteller. Boah, ganz große Klasse. Naja, irgendwann musst du dich entscheiden, du gehst mit so einem Teil raus, kommst zu Hause an und dann erfährst es, ob es passt. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass du es ausprobierst. Du musst in das Sakko rein oder ihr Frauen in eure Kleider. Du musst das herausfinden, ob es passt. Ausprobieren ist entscheidend. Nur nach den Nummern gehen, hilft nicht so viel. Für das, was wir richtig gut machen wollen, setzen wir aber immer einen Standard, dem geben wir eine Norm, dem setzen wir also so ein Maß. Und Augustinus und Thomas von Aquin hatten ihr Maß auch gefunden, ihr ganz persönliches Maß. Der Glaube hat ihnen Flügel verliehen. Das passte. Das hat ihr Leben bestimmt und das hat enorme Auswirkungen gehabt über Jahrhunderte weg bis zum heutigen Tag. Finden wir unsere eigene Norm, finden wir unser Maß, dann öffnet uns das also einen Gestaltungsraum. Aber du erfährst diesen Gestaltungsraum, das Passende nur, indem du hineintrittst in diesem Raum oder in dem Bild, das Paulus gebraucht, indem du das anziehst, zieht den neuen Menschen an. Bei allen zutreffenden Argumenten für den Glauben an Jesus und bei allen wertvollen geistlichen Übungen, das Samenkorn, von dem Jesus einmal spricht, das ausgestreut in unser Leben hinein, dieses Korn soll keimen, aufgehen, wachsen, Frucht tragen. Deswegen gehört zur Besinnung, die wir im Leben mit Jesus Christus suchen und brauchen, und neben dem Denken, das zum Leben mit Jesus Christus gehört und das Argumentieren, gehört als drittes genauso wichtig daneben das Handeln, das Tun, die Gestaltung deines Lebens. Deswegen möchte ich dir eine Frage stellen, die ich in jüngerer Zeit auch an mich richte, intensiver als früher. Ich habe mir die Frage vorgelegt, was ich denn in meinem Umfeld ändern würde, wenn ich kein Christ wäre. Würde das irgendwem auffallen in meinem Lebensumfeld, wenn ich kein Christ wäre? Da sagt ihr, und ihr habt recht, das ist doch bei dir eine ganz leichte Übung, du bist Pastor, das geht hier immer ums Fromme und wer zu dir kommt, weiß, du bist auch fromm. Stimmt. Aber ich lebe ja nicht nur hier. Ich lebe ja auch in anderen Lebensräumen. Und ich finde, das Beispiel, das uns Olaf eben beschrieben hat, ist so ein ganz tolles Beispiel. Das war nicht abgesprochen, ich finde es großartig. Genau darum geht es. Im Lebensfeld, in dem ich stehe, wie merkt denn ein Mensch, dass ich Christ bin, dass ich an Gott glaube? Würde jemand in deinem Umfeld einen Unterschied merken? Würde er merken in deinem Umfeld, dass etwas fehlt, wenn du kein Christ wärst? Wir wissen ja nicht, was aus dem Gesprächspartner von Olaf geworden ist, aber ich denke schon, da ist etwas angekommen. Mensch, sagt er, manchmal bete ich ja auch. Und das ist doch toll, einem Kollegen zu begegnen, der das regelmäßig tut. Und vielleicht regt das in diesem Menschen an, ermutigt ihn, diesen Gott weiter zu suchen, und zwar vielleicht nicht nur in Chaossituationen. Ich bin davon überzeugt, dass Olaf in diesem Moment einen Unterschied gemacht hat. Und du und ich und wir, jeder von uns, kann diesen Unterschied machen an dem Platz, an dem er steht. Es geht darum, dass wir vertieftes Profil gewinnen. Vielleicht hoffst du, wenn du das hörst und darüber nachdenkst, vielleicht hoffst du auf eine Umwandlung in so einer ganz radikalen Art. Wir haben dann so Formulierungen dafür auch parat, wie zum Beispiel, ich will Jesus voll und total nachfolgen. Also voll und total nachfolgen. Ich will das. Weiß nicht, ob du das sowas kennst. Das macht dich ganz rattig. Voll und total. Also sei ein Regentonnenchrist, randvoll mit Jesus. Ich finde solche Emotionen stark. Manchmal durchfließen die mich. Und wenn du die hast, diese Empfindung, dann bitte ich dich, setz dich nicht hin und warte darauf, dass dieser Anfall vorübergeht. Sondern packe und ergreife darin, dass es ein Augenblick Gottes, den er dir schenkt. Was machst du damit? Ich sage dir, geh los. Lebe diesen Augenblick. Überleg dir, was kann ich damit anfangen? Aber ich möchte dir auch sagen, mach dich mit diesem Gedanken und Gefühl nicht verrückt. Denn wann bin ich denn ganz voll mit Jesus? Was ist völlig und wann ist total umfassend? Niemand von uns kann emotional und geistlich immer auf erhöhtem Niveau leben. Das halten wir emotional überhaupt nicht durch. Der Geist Gottes kommt deswegen auch nicht ständig powermäßig in dein Leben ran, sodass du bald explodierst. Das würdest du überhaupt nicht durchhalten. Er schenkt uns das immer wieder mal, aber als Konzept für Glaubensnachfolge, ich will immer ganz und voll und total und umfassend. Unser Bibeltext, so sehen wir, verdeutlicht, die Jesus-Beziehung kennt Normen. Vers 5, tötet alles, was an euch Irdischen noch in den Gliedern steckt, Unzucht. Lass das sein, das heißt töten. Nimm davon Abschied, mach es wie Augustinus. Lass das zurück. Unsittlichkeit, da kannst du dir jetzt deine Gedanken machen, was dazu zählt, was du als unsittlich begreifst. Wenn du einen Eindruck hast, lass es sein, kehr davon ab. Unreine Leidenschaft, Lust auf Böses, Habgier. Die Jesus-Beziehung kennt Normen. Aber sie kennt eben nicht nur die Verbotsnorm, das Negative, das lass sein, sondern Vers 17, nun legt entsprechend die Kleidung also des Glaubens an, nämlich herzliches Erbarmen, Güte, Demut. Sei freundlich und sei geduldig mit deinen Mitmenschen, sogar ertrag deinen Mitmenschen, ertragt einander euch gegenseitig und, sehr wichtig, vergebt einander. Aber ihr Lieben, es existiert kein Sündometer. Existiert kein Sündometer, an dem du deine eigene Formkurve oder die deines Nachbarn messen kannst. Und dann wird Glauben für den einen und anderen doch in der Nachfolge Jesu ziemlich anstrengend. Also nach dem Motto, in diesem Monat liege ich bei 5. Das ist eine Steigerung zum Vormonat um 15% meiner Heiligkeit. Oder umgekehrt, im letzten Jahr um dieselbe Zeit lag ich 10 Punkte voraus. Es gibt keinen allgemein anerkannten Standard für einen höchst zulässigen Sündengrenzwert. Den gibt es nicht. Hier in der Bibel werden uns ein paar ganz praktische Dinge genannt: Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Böses, Habgier. Wo fängt die an, wo hört die auf? Diesen höchst zulässigen Sündengrenzwert oder auch den Grenzwert der niedrigsten Profiltiefe, die geistliches Leben überhaupt noch zulässt, das gibt es in der Bibel nicht. Also es gibt die Christen, die sich orientieren immer nach dem Maximum, total, völlig und ganz. Und die anderen, die sagen, mit welcher minimalen Profiltiefe bin ich christlich noch verkehrstauglich? Also wie komme ich irgendwie durch, sagen die einen. Und die anderen sagen, naja, also wenn ich nicht strahle wie Prinz Lukas, dann ist das gar nichts. Weder am Limit zu gehen, noch einen selbstgesetzten Max-Bereich anzustreben, ist geistlich gesund. Geistlich gesund ist, Leben praktisch gestalten. Nochmal zu der Anzugsgröße. Du musst die Anzugsgröße, die dir passt, herausfinden. Sie hängt nicht in abgemessener Konfektionsgröße am Ständer irgendwelcher Gemeindewerte oder Gemeindegrundwerte. Wir haben Werte. Wir haben Werte, die uns wichtig sind. Wir haben zum Beispiel den Wert einladen, glauben und mit anderen teilen. Und das ist gut. Denn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also einladen, glauben, mit anderen zu teilen, das drückt sich genau darin aus. Ihr seid Salz der Erde. Aber deswegen ist dieser Bibeltext wie der heutige für uns eine ganz praktische Hilfe. Kein Mensch will ja oder kaum jemand möchte an Körperumfang und Körperfülle zunehmen. Ich war jetzt beim Arzt und ich war ganz überrascht. Die Frau sagt mir, stellen Sie sich mal auf die Waage. Ja, ich denke, das Ergebnis kenne ich, war aber nicht. Da kam ein ganz anderes Ergebnis raus. Da sage ich, ja, das ist ja beeindruckend. Hat auch in letzter Zeit gut geschmeckt. Und dann sagt sie, dann stellen Sie sich mal hier an das Maß. Da stelle ich mich an das Maß und plötzlich bin ich 2 Zentimeter größer. Und ich sage, Hammer, wusste ich noch gar nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Aber geistlich wachsen, das ist etwas, was wir alle anstreben. Im Glauben sollen wir wachsen. Und dabei ist es so, dass der sich selbst regenerierende Autoreifen noch nicht erfunden ist. Wenn du mit dem Auto viel unterwegs bist, fährst du Profil einfach ab, da hilft alles nichts, dann brauchst du irgendwann neue Reifen. Und von selbst regeneriert der sich nicht. Mit anhaltender Benutzung verliert der an Profiltiefe. Aber im Glauben an Jesus, glaub mir das, ist es genau umgekehrt. Je mehr du gibst, desto mehr, dass du empfängst. Deine Jesus-Beziehung weitet deinen Lebenshorizont. Der nutzt sich nicht ab, der Glaube, wenn du ihn lebst und gestaltest, sondern der nimmt zu. Es kommt etwas hinzu. Der Glaube an Jesus erlaubt und fördert Veränderung im Tun. Was ist Min und was ist Max, wo Umwandlung geschieht? Da zählt das nicht. Dieses Min und Max steht in unserem Vers auch darin. Wo das geschieht, Vers 11, da spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist oder Grieche oder Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Fremdes, Güte, Sklave, freier Mensch. Denn Christus umfasst das alles und ist in allem gegenwärtig. Oder Gute Nachricht, Bibel übersetzt, was einzig zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Das zählt. Nicht, dass wir uns mit Profil Minimaltiefe zufrieden geben oder immer das Maximum haben wollen. Was einzig zählt, ist Christus, der in allen lebt, in dir, in dir, in dir, in mir. Großartig, der lebt in uns. Glaub das, fass das, streck dich danach aus. Dank Jesus und sag, du bist bei mir, du lebst in mir. Deswegen kann ich und tue ich, was ich vermag. Der alles in uns wirkt. Nun ist es wahr, die Sünde scheint weder außerhalb der Gemeinde noch innerhalb der Gemeinde zu verschwinden. Und die lässt sich eben nicht durch Sündenkataloge eliminieren oder dadurch, dass die Predigtstimme immer lauter wird und ich euch jetzt ganz energisch mal sage, wo ihr da mal hängt. Spannend in diesem Text, Vers 7. Auch ihr habt früher euer Leben entsprechend geführt, als ihr noch von all diesen Dingen beherrscht war. Und dann hat man ja den Eindruck, Absatz, super, das sind jetzt ganz tolle Leute. Bei denen stimmt jetzt alles. Und dann geht das weiter, Vers 8. Jetzt aber sollt ihr das ablegen. Zorn, Wut, Bosheit und so fort. Also was denn nun? Ist es alles vorbei oder noch nicht? Die Sünde innerhalb und außer der Gemeinde, die bringt man nicht einfach zum Verschwinden. Die bringst du auch in deinem Leben nicht einfach zum Verschwinden. Die lässt sich nicht durch Sündenkataloge und Normen eliminieren. Aber verwalte in deinem Glauben nicht deinen Mangel an Entschlusskraft, an Mut und Konsequenzen. Denk nochmal an dem, was Olaf eben gesagt hat. Das war Entschluss, das war Mut, das war Konsequenz. Christus, der in allen, der in dir lebt und der alles wirkt. Die praktische Anleitung dazu sieht ganz einfach so aus. Fokussiere dich auf die Eigenschaften, von denen du weißt, dass sie Jesus in deinem Leben für Gutes gebraucht. Und das ist, sei Herz, hab Erbarmen mit anderen. Sei gütig anderen gegenüber und dir selbst. Stell dich nicht heraus, sondern übe dich in Demut. Sei freundlich und geduldig. Ertrag den anderen, auch wenn du was gegen den hast, und vergib ihm. Geh damit um. Mein letztes, es geht, sagen wir oft, beim Glauben an Jesus Christus geht es um die Wahrheit. Die Wahrheit. Dafür müssen wir einstehen, dafür müssen wir reden, die müssen wir rauskehren. Worum geht es beim Glauben? Es geht um die Wahrheit, ganz richtig. Es geht um die Wahrheit. Aber wie wird diese Wahrheit sichtbar? Thomas von Aquin meinte, in der Versöhnung von Intellekt und Glaube, so wird Wahrheit des christlichen Glaubens sichtbar. Da ist was dran. Augustinus betonte, die geistliche Besinnung und die Stille und die Einkehr bei Jesus, da zeigt sich die Wahrheit christlichen Glaubens. Auch da ist was dran. Doch wenn Jesus sagt, dass er selbst die Wahrheit ist, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Wenn Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist, dann ist Glaube an die Wahrheit Beziehung zu Jesus Leben. Und deswegen diese Predigtreihe, in Beziehung leben. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist Glaube an die Wahrheit in Beziehung mit dem Leben, der die Wahrheit in sich verkörpert. Anders gesagt, es geht darum, in der Wahrheit zu leben. Nicht darum, die bessere Wahrheit als ein anderer zu haben. Darum geht's nicht. Es geht darum, in dieser Wahrheit zu leben. Durch die Dinge, die uns als Norm und Gebot Gottes ganz klar gesagt sind. Es geht aber nicht darum, uns mit anderen zu vergleichen und uns dessen zu rühmen, dass wir eine bessere Wahrheit leben oder haben als der andere. Wahrheit ist wirklich wie eine Bekleidung. Wahr ist alles, was den Menschen, der mit Jesus lebt, ausmacht. Das ist wahr. Das ist verlässlich. Das ist treu. Das ist gut. Darum zieh die Wahrheit an als eine neue Bekleidung in der Gemeinschaft, im Leben mit Jesus. Im ganz einfachen, praktischen Tun und Handeln. Im Lassen und im Finden.